Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen. Hollywood steht still. Seit Donnerstag ist klar, die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hat sich für den Streik entschieden. Und die Unterstützung ist durchaus prominent.
It's just gotta be a fair deal. We gotta get what we're worth. And there's money being made and it needs to be allocated in a way that takes care of people who are on the margins.
Es muss ein fairer Deal her, das sagt Schauspieler Matt Damon. Wir müssen bekommen, was wir wert sind. Es wird Geld verdient und das muss angemessen verteilt werden, auch an die, die am Rande stehen. Soweit Matt Damon. Und die Hintergründe für den Streik, um die Hintergründe geht es gleich und vor allem auch um die Frage, warum die SchauspielerInnen so sehr die KI fürchten. Seit Mai streiken in Hollywood die Drehbuchautoren. Seit dieser Woche ist nun auch die Schauspielgewerkschaft mit dabei. Zum ersten Mal seit 60 Jahren streiken damit Drehbuchautoren und Schauspieler gleichzeitig. Das ist ein großes Ereignis, das die Branche erschüttert. Alle Dreharbeiten sind gestoppt, alle Premieren und Promotouren mit Stars abgesagt. Unser Korrespondent in Los Angeles, Arne Bartram, fasst die aktuelle Situation zusammen.
Erster großer Streitpunkt ist das Geld. Die Schauspieler wollen nicht nur höhere Löhne, sondern auch einen Bonus, wenn eine Serie oder ein Film bei einem Streamingdienst gut läuft. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und die Filmstudios haben lange verhandelt, konnten sich aber nicht einigen. Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher. Ich bin geschockt, wie die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, uns behandeln. Ich kann nicht fassen, wie weit wir in vielen Punkten auseinanderliegen.
How far apart we are on so many things.
Die Produktionsstudios auf der anderen Seite stecken gerade selbst in der Krise. Der Konkurrenzkampf um immer mehr Inhalte für immer weniger Geld ist in den letzten Jahren größer geworden, sagt Kim Masters vom Magazin Hollywood Reporter, dem Sender NPR. Das Streaming hat den Studios finanziell wehgetan. Sie haben noch nicht herausgefunden, wie sie damit genug Geld verdienen. Ausgenommen Netflix, die das gerade erst geschafft haben mit großen Investitionen. Die Studios entlassen tausende Leute und müssen damit zurechtkommen, dass ihr bisheriges Geschäftskonzept kaputt ist. Gleichzeitig fragen sich die Autoren und Schauspieler, wie behalten wir unser Stück vom Kuchen? Der Doppelstreik jetzt kommt für die Studios zur Unzeit, meint Hollywood-Journalistin Kim Masters beim Sender NPR. Ich bezweifle, dass es gut für die Studios ist, wenn sie nichts mehr in Produktion haben. Sie versuchen gerade, dass die Leute wieder zurück in die Kinos kommen und Abos für Streaming-Plattformen abschließen. Die ganze Situation ist fürchterlich chaotisch, fast schon eine existenzielle Krise für die Branche. Je nachdem, wie lange der Kampf Schauspieler und Autoren versus Studios dauert, müssen noch mehr Filme und Serien verschoben werden als ohnehin schon. Eine erste Auswirkung hatte der Streik bereits. Bei der Londoner Premiere des Hollywood-Films Oppenheimer haben mehrere anwesende Stars wie Matt Damon die laufende Veranstaltung verlassen.
Arne Bartram über den Doppelstreik in Hollywood. Und wir wollen uns jetzt auf einen weiteren Streitpunkt konzentrieren, um den es nämlich auch geht. Die künstliche Intelligenz. Die Vorsitzende der Schauspielgewerkschaft Fran Drescher hat sich auch dazu geäußert. Sie hat gesagt,
It's a terrible thing when big business tries to replace you with digital, with robots, artificial intelligence. If we don't stop this now, it's going to be a dystopia.
Es ist schlimm, wenn große Unternehmen versuchen, dich durch Roboter und KI zu ersetzen. Wenn wir die Firmen nicht jetzt stoppen, wird es eine Dystopie. Das sagt also Fran Drescher. Im Studio ist jetzt mein Vollbildkollege Patrick Wilinski. Patrick, worin könnte diese Dystopie liegen?
Da ist natürlich erstmal viel so Gewerkschaftsrhetorik und Schauspielpathos dabei. Fran Drescher ist ja eine sehr schöne Schauspielerin. Aber grundsätzlich ist es schon vorstellbar, dass ein Schauspieler eines Tages für einen Tag ans Set kommt. Dort wird er gescannt, seine Stimme wird aufgezeichnet. Für diesen Tag wird er bezahlt und geht dann wieder nach Hause. Während das Studio das Material nimmt und mit KI-Programmen eine Serie synchronisiert zum Beispiel. Oder sogar einen ganzen Spielfilm mit dem Abbild dieses Schauspielers dreht. Während der Schauspieler als Kellner irgendwo in Downtown in Los Angeles versucht, seine Rechnung zu bezahlen. Also es wird in düsteren Farben eine beinahe menschenlose Filmindustrie hier vorstellbar, ehrlich gesagt. Dabei muss man wissen, dass das jetzt wichtig ist zu klären, weil diese Tarifverträge in Hollywood nicht wie bei uns so für 1-2 Jahre geschlossen werden, sondern durchaus 10 Jahre Laufzeit haben. Und wir wissen ja, was in 10 Jahren an technischen Möglichkeiten da ist. Also es ist jetzt schon wichtig, durch die Gewerkschaften eine Zukunft, ja die Gleise zu stellen für diese Zukunft mit einer KI-betonten Filmindustrie.
Inwieweit ist das denn noch Zukunftsmusik oder wird das durchaus jetzt schon auch von den Studios und Produktionsfirmen angewandt?
Na, das Interessante ist, dass die Studios echt probieren, mit einer Unterschrift sich das Abbild eines Schauspielers zu sichern, nicht wahr? Und dem haben mittlerweile auch Juristen und Ethiker Absagen erteilt in Amerika. Aber was bislang durchaus Usus ist, ist, dass bei großen Filmen ein Darsteller eingescannt wird aus versicherungstechnischen Gründen. Man sagt dann, wenn dir was passiert, wenn du dir ein Bein brichst oder vielleicht sogar stirbst, können wir diesen Film dann trotzdem irgendwie zu Ende erstellen. Das ist übrigens passiert schon häufiger, wenn wir uns an Carrie Fisher erinnern, die Prinzessin Leia als Star Wars. Die ist ja tragischerweise gestorben bei den Dreharbeiten zu dem letzten Star Wars Film. Und sie wurde aus einer Mischung aus bereits gedrehten Szenen und Material aus der Festplatte in den Film montiert. Das gleiche ist bei Paul Walker passiert und es wird auch experimentiert mit Stimmen für Animationsserien, die dann quasi aus der Maschine kommen. Davor hat man Angst. Und warum hat man die Angst? Denn die Schauspieler und Autoren sehen bei Kollegen aus anderen Berufsstämmen, was da passieren kann. Es gibt die Branche der Postproduktionsmenschen, die dann quasi ja, Flugzeuge aus gedrehtem Material rausretuschieren. Die sind quasi arbeitslos geworden, weil das machen bereits alles KI-Maschinen und Menschen, die vor 2 Jahren Monster designt haben für Hollywood, machen jetzt Designmöbel für IKEA. Also man sieht, was passieren kann. Das ist eine Bedrohung, die durchaus real ist und deshalb ist man auch so stark und erhöht auch den Druck.
Und was fordern die Gewerkschaften im Hinblick auf den Einsatz von KI von den Studios?
Na, bislang ist es wirklich so, dass die Studios mit dieser Unterschrift das Recht am Bild haben und die Schauspieler würden gerne, dass das umgedreht wird, dass weiterhin der Mensch die Rechte an seinem Bild hat. Interessanterweise gehen Gewerkschaftsführer schon so weit zu sagen, es ist ja vielleicht für einige unserer Schauspieler interessant, sein Abbild an ein Studio zu verkaufen, nur muss das etwas kosten. Und die Studios wollen bislang sich nicht festlegen lassen auf eine, sagen wir mal, kalkulierte Tabelle, wo man sagen kann, so viel kostest du als Hintergrundmensch, als Statist und so viel kostest du als Hauptdarsteller. Also es geht hier auch um Geld, aber vor allem darum, wer am Ende das Sagen hat über sein eigenes Abbild, weil man will vielleicht nicht in einer Cola-Werbung auftreten, nur weil das Studio auf der Festplatte mein Aussehen jetzt plötzlich vermarktet hat.
Genau, denn es geht ja unter Umständen nicht nur um ein Projekt, sondern das Abbild, das man dann für unterschiedliche Projekte benutzen kann.
Ja.
Wieso mauern die Studios, wie kann man deren Haltung verstehen?
Ja, also die sind schon sehr arrogant bislang, auch so ein aggressives Verhalten mit Schmutzkampagne. Sie haben auch gesagt, sie werden jetzt nicht weiterreden, solange gestreikt wird, was auch ein Fehler ist meiner Meinung nach. Nur, hinter dieser Frage steckt das eigentliche Problem. Die Studios agieren auch aus Angst und Unsicherheit, denn diese Idee von der Zukunft der Filmindustrie im Streaming erweist sich als große Lüge. Milliarden Dollar werden in das Streaming reingebuttert. Es muss viel Content produziert werden und es zeigt sich, dass bislang nichts davon wirklich Gewinn macht. Das alte System, das hat Gewinn produziert, wo man aus einer Werbekampagne mit Boxoffice durchaus auch kreative Projekte zu Geld machen konnte. Wir sehen jetzt aber, dass Streaming, das produziert nur Miese. Und die haben einfach auch Angst, die Studiobosse, dass sie auf ein falsches Pferd gesetzt haben. Und eigentlich sitzen sie auf einer tickenden Zeitbombe. Und der Streik wird genau dieses Problem sehr deutlich machen, dass die Zukunft der Filmindustrie in einer digitalen Realität nicht so aussehen kann wie jetzt, wenn nicht die ganzen Spielregeln geklärt sind, wie macht man Profit, wie werden Schauspieler und Autoren beteiligt. Das sind alles ungeklärte Fragen zurzeit.
Das heißt, was könnte am Ende dieses Streiks stehen, der ja wahrscheinlich lange dauern wird?
Eine komplette Neusortierung der amerikanischen Unterhaltungsindustrie an der Westküste und der Ostküste. Und wir werden sehen, ob es überhaupt so weit kommt. Also bislang geht es ja erst los. Und ich glaube, wir haben vor uns einen ziemlich heißen Streiksommer in Hollywood.
Soweit also der bisherige Stand des Streiks der SchauspielerInnen in Hollywood, der am Donnerstag begonnen hat und massive Folgen haben wird. Patrick Wilinski war das. Vielen Dank. Ein bisschen Rom-Com, also Romantic Comedy, mit ein bisschen Satire, britischem Humor und einem Schuss Gesellschaftskritik. Das ist der Film The Art of Love, jetzt bei uns im Kino. The Art of Love ist eine Sex-Spielzeugfirma in England und der 34-jährige Adam ist ihr Aushängeschild. Er testet alle neuen Produkte.
Morgen Leute, ich bin's, euer Adam Kowinski. Ob ihr es glaubt oder nicht, gestern hatte ich den Prototypen des brandneuen XT5 um meinen Lenden baumeln. Und um's kurz zu machen, das Ding ist der Hammer.
Adam bekommt die 55-jährige Eva an die Seite gestellt. Sie ist eigentlich U-Bahn-Mitarbeiterin in London und will sich etwas Geld dazu verdienen. Die beiden sind ein ziemlich ungleiches Arbeitspaar und brauchen etwas, um sich einzugrooven. Regie geführt bei dieser britisch-schweizerischen Koproduktion hat der Schweizer Regisseur Philipp Weibel und mit ihm habe ich mich unterhalten. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, also der Film The Art of Love spielt in der Welt der Sexspielzeuge. Was hat Sie daran gereizt, dass Sie beschlossen haben, einen Film zu drehen, der in dieser Welt angesiedelt ist?
Naja, also ich muss dazu sagen, es ist ja nicht ein Film über Sexspielzeuge. Es ist ja eigentlich ein Film über eine spezielle Freundschaft. Natürlich sind die beiden Hauptfiguren Sextoy-Tester und beide einsam auf ihre Art und die helfen sich ja aus der Einsamkeit. Und das war eigentlich der Treiber, diesen Film zu machen. Und dass ich da noch quasi das Thema Sexspielzeuge angehängt habe, fand ich einfach, das finde ich so skurril heute, wie sich das entwickelt, auch in Asien und so, dass ich das einfach einen schönen Aufhänger fand, um diesen Film zu starten quasi.
Über die Beziehung, klar, da geht es natürlich drum, aber es ist ja interessant, wie die diese Welt auch kreieren, dieser Firma, die eben daran arbeitet, auch eine Puppe mit KI zu entwickeln, die eben auch dann in die menschlichen Beziehungen brauchbar ist. Es gibt gerade viel Diskussionen um KI. Ist es für Sie eher Fiktion oder auch eine reale Option?
Also ich würde so sagen, es ist sicher reell vom Setting her. Man muss sich vorstellen, ich habe ja dieses Drehbuch 2017 geschrieben. Das war noch vor der Pandemie. Da hat sich ja wieder schon viel passiert, auch in der ganzen Computertechnologie, KI. Und als wir das kreierten und ich quasi diese Mission kreierte mit diesem quasi Love-Toy, das auch emotionale Intimität generieren kann, war das noch eher Fiktion. Mittlerweile, wenn ich jetzt nach Asien gucke und die KI-Entwicklung anschaue, muss ich sagen, wir sind gar nicht mehr so weit von dem weg.
Ihre Protagonisten heißen Adam und Eva. Da muss man natürlich gleich schmunzeln. Und ich habe mich gefragt, warum die Wahl dieser Namen? Ist die Liebe von heute und das neue Paradies dann doch die Welt, die Sie da zeigen?
Ich habe mit dieser Frage gerechnet und es ist wirklich ein bewusster Entscheid. Ich habe die Adam und Eva genannt, weil es ist ja also ein bisschen so zwinkerndes Auge. Ich fand das einfach toll, dass die zwei, das hat ja eine große Geschichte um Adam und Eva, die ja eigentlich so als religiöser Ursprung des Lebens gelten, etwas kreieren müssen, um für die Menschen emotionale Intimität zu generieren. Und das hat mir einfach gefallen. Ich fand es so passend irgendwie. So ist das entstanden.
Also die beiden Personen, Adam und Eva, Adam und Eva, die testen die Spielzeuge und schreiben dann ihre Testberichte. Eva ist besonders eloquent darin. Adam scheint erstmal an der Oberfläche wunderbar smooth sich in dieser Welt zu bewegen. Er sieht gut aus, es macht ihm Spaß, die Sachen da zu testen. Erst später stellt man fest, naja, eigentlich ist er doch ganz einsam. Eva ist fast 20 Jahre älter, verheiratet, eher ja, etwas zugeknöpft von ihrer Erstmalerscheinung. Wie sind diese beiden Charaktere entstanden? Also wie klar war von vornherein, dass sie eigentlich querstehen müssen zueinander und zu der Welt dieser Firma, die eben die Sexspielzeuge entwickelt?
Also es war natürlich sehr reizvoll, diesen Kontrast zu generieren eigentlich. Und wenn ich bei Adam anfangen darf, natürlich wird er im Film als Influencer sehr klischiert gezeigt am Anfang. Also er ist ja unglaublich physisch unterwegs. Ich habe mich sehr mit Influencern befasst, muss ich dazu sagen. Die sind ja auch im Performer-Mode. Die müssen ja konstant liefern, ihre Community befriedigen. Sie suchen Liebe, sie wollen Liebe geben, sage ich jetzt mal. Also ich wollte ihn als Performer darstellen, schon in den ersten paar Sekunden sieht man das ja. Hat aber totalen weichen Kern. Und bei der Eva fand ich einfach spannend, dass sie eigentlich ja eine Frau darstellt, die schon länger eine Beziehung hat und eigentlich von ihrem Mann nicht mehr gesehen wird. Und ihr fehlt ja eigentlich auch diese emotionale Welt, diese Intimität. Und dass sie eigentlich durch das Schreiben dieser fiktiven Testberichte, sie testet ja das gar nicht, sondern sie erfindet ja diese Testberichte, so in diese Emotionen eintauchen kann, in diese Liebesemotionen, dass das ja paradoxerweise dann zu, bei der Firma zu einem Verkaufsboom führt. Und sie kommt sehr von innen und der Adam kommt eigentlich sehr von außen und sie treffen sich ja dann irgendwie in der Mitte. Und das fand ich einfach sehr schön, die beiden so zu zeigen und sie in ihrer Einsamkeit zu zeigen und dass sie sich helfen, da auszubrechen.
Genau, das ruckelt am Anfang und dann finden sie doch irgendwie zueinander und helfen sich quasi gegenseitig mit ihren eigenen Problemen umzugehen. Sie benutzen dabei ja auch stark die Mittel der Rom-Com. Mögen Sie das Genre und wie weit wollten Sie gehen? Die beiden hätten ja am Ende auch gemeinsam ineinander verliebt in den Horizont reiten können.
Genau, das habe ich auch oft gehört. Es war Rom-Com, die nicht zusammen. Ich mag Rom-Com, ich mag dieses Genre, ich schaue mir auch gerne Filme an. In diesem Zusammenhang fand ich jetzt, ist eigentlich die Wertigkeit der Freundschaft wichtiger, ich hätte das jetzt ein bisschen gesucht gefunden, wenn die zwei zusammenkommen. Und daher war mir eigentlich da die Freundschaft wichtiger. Und natürlich haben wir Klischees, das ist klar, die Rom-Coms haben ja oft Klischees, aber ich habe versucht, so diese schlüpfrige Seite total zu vermeiden, weil sie mich einfach nicht interessiert. Und irgendwie dann doch noch einen Tiefgang reinzubringen. Also Rom-Com ja, aber sage ich mal mit Ecken und Kanten.
Dabei ist ja auch noch so eine Prise britischer Humor, denn Sie haben das ja auch in England gedreht. Das war bestimmt auch eine ganz bewusste Entscheidung, oder?
Genau, also ich mache ja neben Spielfilmen auch noch Auftragsfilme und ich war 2017 in London für einen Kunden am Film drehen und saß da in einem Café und habe die Zeitung aufgeschlagen und habe gesehen, dass England ein Ministerium kreiert, um Einsamkeit zu bekämpfen, weil 20% der Bevölkerung anscheinend einsam sind. Und dann hat mich das so interessiert, habe ich das verfolgt und habe das Drehbuch geschrieben. Und ich habe gedacht, ja, also London gefällt mir, war ein bisschen naiv zur Zeit, aber ich meine, es hat mir einfach gefallen. Warum nicht mal einen Film hier machen? Und dann habe ich mich da reingestürzt. Natürlich war das total mit Aufs und Abs die ganze Zeit, noch inklusive Pandemie und allem. Aber ich wollte diese Geschichte einfach in London ansiedeln, weil ich eine Großstadt spannend fand, um diese Geschichte zu erzählen. Es hätte natürlich auch Berlin sein können oder New York. Ich glaube, die Story ist international, aber es war spannend für mich, als Filmemacher mal dort zu arbeiten.
Und wie war dann die Arbeit mit den Schauspielern, Schauspielerinnen in einer Sprache, die ja nicht ihre Muttersprache ist? Also ihre, Philipp Weibels?
Also sag ich mal so, das ist die Zusammenarbeit, das war wirklich ein Vergnügen mit diesen Leuten. Das ist ja ein Privileg, dass ich mit denen arbeiten durfte. Und die haben sofort verstanden, wie das gemeint ist. Die haben sich auch beide lustigerweise total mit dem identifiziert. Also die Alexandra Gilbreth, die die Frau spielt, hat gesagt, das geht mir so nah, dieses Thema. Also das, ich sage mal, thematisch haben wir uns schnell gefunden. Es gab natürlich dann Momente, wo ich als nicht dort lebender und aufgewachsen ein bisschen überfordert war. Zum Beispiel, wenn es um Dialekte ging. Also da kamen Leute ans Set und sagen, du, soll ich jetzt Manchester oder London City oder was auch immer sprechen? Und das musste ich meinen englischen Kollegen delegieren, weil ich konnte diese Frage einfach nicht beantworten. Und es gab dann Momente, auch vom Buch her, wo ich wirklich, und da hatte ich wirklich die beiden Schauspieler an Bord, habe ich gesagt, hör mal, wenn das ein Engländer sieht oder Engländerin, wie kommt das rüber? Funktioniert das für euch so? Und die haben mir eigentlich immer gesagt, das funktioniert. Und wenn wir mal einen Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, das passt so nicht für uns, dann sagen wir es dir. Also das war schon, ich musste mich da auch auf die Kultur der Leute dort verlassen und diese Zusammenarbeit. Weil ich wollte, dass das passt. Und ich meine, das Thema an sich, gerade mit diesen Sextoys und so, also ich habe jetzt in der Verhandlung mit Amerika, ist das noch viel extremer, aber die Engländer sind ja sehr doppelbödig. Die haben ja die harte Komödie, zum Teil auch total schräg und auch obszön und so, aber die sind ja auf der anderen Seite auch sehr klassisch und zugeknüpft. Und das war schon ein dünner Grat, diese Geschichte dort anzusiedeln, dass das irgendwie für die noch passt.
Und gleichzeitig haben wir ja schon drüber gesprochen, hat es ja auch durchaus den britischen Humor. Wie ging das in der Zusammenarbeit mit den beiden Hauptdarstellern, gerade weil es ja bei Humor dann auch ganz stark um Timing geht und so?
Ja, das Lustige ist ja, dass zum Beispiel die Alexandra Gilbreth, die hat noch nie eine Rolle gespielt im Film. Also die ist in der Royal Shakespeare Society und eigentlich auf der Bühne sehr bekannt in England. Aber die hat noch nie eine Filmrolle gespielt. Und ich habe die im Casting gesehen und ich habe gedacht, das ist jetzt einfach die Eva, die muss ich haben. Und von dem her konnte ich nicht, sage ich jetzt, auf ein Repertoire zurückgreifen von Comedy-Schauspielern, sondern wir mussten das erarbeiten und irgendwie die Comedy natürlich einfließen lassen. Und wir haben oft einfach eine Szene, wir haben sehr viel geprobt, haben wir mit dem Buch haben wir eine Szene geprobt und dann haben die sich quasi eingebracht und gesagt, komm, wir probieren das, 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 bis es sich einfach für alle gut anfühlte. Also ich würde sagen, es war so eine Mischung zwischen, was ist das Ziel der Szene und dann das Ausdiskutieren und probieren, dass es passt und so. Und so haben wir das eigentlich erarbeitet.
Und das Ergebnis kann man jetzt im Kino sehen. The Art of Love heißt der Film. Philipp Weibel ist der Regisseur. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, herzlich.
Die Berlinale ist Deutschlands größtes Filmfestival und der größte Kulturevent. Und im Februar, da schien es so, als sei sie glanzvoll aus der Pandemie hervorgegangen. Sie hat 320.000 Tickets verkauft, so viel wie vor Corona. Aber dann gab die Berlinale Leitung vor ein paar Tagen bekannt, dass harte Einsparungen bevorstehen. Die Bundeszuschüsse reichen nicht aus, um die gestiegenen Kosten zu decken. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus und führen zu der Frage, wo steht die Berlinale eigentlich im Reigen der A-Festivals? Christian Berndt über eine Berlinale, deren Zukunft so ungewiss ist wie vielleicht nie in ihrer Geschichte.
Die Berlinale muss sparen. Die Sonderzuschüsse, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Pandemie gewährt hatte, fallen nun weg und die regulären Bundesmittel, die ein Drittel des Berlinale-Budgets ausmachen, können die inflationsbedingten Mehrkosten nicht ausgleichen. Die Berlinale-Leitung hat daraufhin angekündigt, zwei Sektionen werden aufgelöst, die Berlinale Series und die Perspektive Deutsches Kino. Und das Filmprogramm wird um fast ein Drittel gekürzt. Die Berlinale nennt das in der Pressemitteilung eine Chance, das Programm stärker fokussieren zu können. Fast klingt das, als freue sich die Leitung über den Sparzwang.
Ich freue mich natürlich nicht. Es fand auch keine Kürzung statt, das muss ich nochmal betonen. Die institutionelle Förderung war 10,7 Millionen in 2023 und im nächsten Jahr ist sie 11,1 Millionen. Also sie ist mehr als in diesem Jahr. Die 2,2 Millionen, die wir extra bekommen haben, waren Sondermittel. Und Frau Roth hat schon, als sie im Dezember gesagt hat, dass wir die Sondermittel bekommen, hat sie gesagt, es ist einmalig.
Die Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, hat Verständnis dafür, dass die Kulturstaatsministerin nicht mehr zahlt.
Dass Frau Roth keine Etataufstockung hat für 2024, haben wir ja auch den Medien entnehmen können. Also sie müsste dann bei jemand anders kürzen. Das ist natürlich auch ein Problem.
In Teilen der Presse heißt es dagegen, die Berlinale werde im Stich gelassen. Doch Rissenbeek betont, dass die Schrumpfung nicht an die Substanz gehe. Zwar wird es weniger Filme geben, aber durch Wiederholungen werde man etwa die gleiche Anzahl Tickets verkaufen. Und die Serien- und Nachwuchsfilme werden auf andere Sektionen verteilt. Der Filmkritiker Stefan Grissemann vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil findet die Programmreduzierung gut.
Das ist die Struktur der Berlinale einfach so, dass sie so überfordernd ist, auch für professionelle BranchenbeobachterInnen, dass es einfach nicht möglich ist, auch nur annähernd all das zu sehen, was vielleicht irgendetwas versprechen würde. Insofern kann eine Schrumpfung eigentlich nur sich günstig auswirken.
Als Carlo Chatrion 2020 in der Nachfolge von Dieter Koslik künstlerischer Leiter der Berlinale wurde, in Doppelspitze mit Mariette Rissenbeek, reduzierte er das Programm bereits um ein Viertel. Der Filmexperte vom Hollywood-Reporter Scott Roxborough meint, die Veränderungen müssten allerdings viel weiter gehen, um den Status der Berlinale als eines der großen A-Festivals zu erhalten.
Von der Kritikerperspektive ist es schon der Fall in den letzten paar Jahren, dass die Berlinale mehr und mehr an Wert verloren hat, weil es immer weniger von diesen ganz großen Filmen hat. Es sind kaum richtige große Hollywood-Produktionen vorhanden bei der Berlinale und auch weniger von diesen sehr wichtigen Autorfilmen, die eine Chance haben, international bekannt zu werden.
Bereits seit 20 Jahren hat die Berlinale es schwer, wichtige Hollywood-Filme zu bekommen. Denn damals verlor das Festival durch die Vorverlegung der Oscar-Verleihungen ihre Rolle als Startrampe für Oscar-Anwärter. Und auch das Arthouse-Kino ist ein Problem.
Es gab in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, eine riesige Veränderung im Arthouse-Markt. Die ganze Infrastruktur ist weggefallen. Die Festivals, die sich gut positioniert haben, haben ein bisschen verändert, indem sie die Handvoll Arthouse-Filme ausgesucht haben, die doch eine Chance haben, weiterhin zu funktionieren.
Und ins Kino zu kommen. Um diese wenigen publikumswirksamen Arthouse-Filme, wie zum Beispiel Ruben Östlunds Triangle of Sadness von 2022, reißen sich die Festivals. Und hier hat die Berlinale gegenüber Cannes das Nachsehen.
Die Berlinale hat einfach nicht die Strahlkraft, die Cannes hat, diesen Pantheon-Charakter.
Scott Roxborough schätzt Chatrions Filmexpertise zwar.
Persönlich finde ich den Geschmack von Carlo Chatrion sehr, sehr gut. Ich mag seine Filme und ich mag seine Filmauswahl.
Aber dass sich Chatrion anders als sein Vorgänger Koslik nicht weiter ums Hollywood-Kino im Wettbewerb bemühe, lasse die Berlinale weiter hinter Cannes und Venedig zurückfallen. Dafür hat Chatrion 2020 eine neue Sektion eingeführt, Encounters.
Ich fand die Schiene Encounters, die dazu genommen wurde, ja, als zweite Wettbewerbsschiene, meist die spannendere. Also das fand ich mal zumindest einen sehr, sehr guten Move, eine Sektion einzuziehen, die für scharfkantiges, innovatives, überraschendes, vielleicht auch provokatives Kino steht. Hat aber auch natürlich dazu geführt, dass das Programm jetzt noch pompöser daherkommt und noch aufgeblasener wird.
Der Wettbewerb, so die viel geäußerte Kritik, habe dafür zuletzt an Attraktivität verloren. Grissemann und Roxborough sind sich einig, dass das Programm mit weniger und dafür genauer ausgewählten Filmen viel stärker konzentriert werden müsse. Ein Balanceakt, wenn die Berlinale auch ihren Status als publikumsstärkstes Filmfestival der Welt behalten möchte. Am Geld, meint Grissemann, hängen die Probleme eher nicht. Die Berlinale bekommt fast ebenso viel staatliche Unterstützung wie Cannes, wo man trotz zahlungskräftiger Sponsoren wie BMW ein niedrigeres Festivalbudget hat als in Berlin. Chatrian fehle es leider vor allem an einer Vision.
Er hat zu viele Linien und das wirkt dann verwirrend und undurchschaubar. Also ebenso, als hätte er keine Linie.
Das sagt der österreichische Filmjournalist Stefan Grissemann im Beitrag von Christian Berndt. Sommer ist Reisezeit und auch das Kino begibt sich gerne on the road. Auf Reisen heißt eine kleine hübsche Reihe mit 16 Filmen, die das Streamingportal La Cinéthèque zusammengestellt hat. Mit der Auswahl können wir in die Ferne fahren, aber auch in die Tiefe der menschlichen Psyche reisen. Wir können auf Städtebesichtigungen gehen, aber auch die Weite der Wüste durchwandern. Als Motto der Auswahl stellt die Plattform ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe voran. Man reist ja nicht um anzukommen, sondern um zu reisen. Anke Lewicke ist jetzt jedenfalls vor dem Mikrofon angekommen. Anke, wenn man sich die Liste so anschaut, dann geht es hier irgendwie weniger, so mein Eindruck, um das klassische Reisen auf der Straße oder im Zug. Es geht eher um die Reise als Metapher. Gibt es denn sowas wie einen roten Faden durch die Filme?
Naja, Reisen sind doch immer mit einer Auszeit verbunden, also mit einer Auszeit vom Alltag, von den Routinen. Man will alles hinter sich lassen und schaut nach vorne, also auf die Straße oder wohin auch immer. Vielleicht guckt man auch nochmal nach links und rechts. Und Auszeit meint vielleicht auch, dass man mit so den Gedanken auch auf Reise geht. Man gerät in so eine Art Transitraum. Aber letztlich wird man doch immer wieder so auch von sich selbst eingeholt. Also man kann seiner Persönlichkeit, seinem Wesen, seiner Geschichte auch nicht so leicht zu kommen. Also kurzum, man könnte immer auch sagen, dass man immer bei sich selbst landet. Und das ist vielleicht die Klammer, die die Filme zusammenhält. Also man könnte es auch ganz einfach so sagen, mit einer äußeren Reise ist meistens auch eine innere Reise verbunden.
Also das heißt, wenn wir vor uns selbst nicht fliehen können, dann könnte man so von Seelentrips sprechen. Auf welche Filme trifft es denn besonders zu in der Reihe?
Ja, also einer der eindrücklichsten Filme in Sachen Selbstbeobachtung ist sicher Ingmar Bergmanns Wilde Erdbeeren aus dem Jahr 1957. Da geht es ja um einen in die Jahre gekommenen Professor. Der hat sich schon lange von der Welt zurückgezogen. Seine Frau ist gestorben und er macht sich noch einmal auf dem Weg zu seinem 50-jährigen Promotionsjubiläum und im Auto steigt quasi seine Vergangenheit mit ein. Also er nimmt eine Anhalterin mit, die erinnert ihn dann an seine Jugendliebe. Es kommen auch andere junge Menschen mit hinzu. Man tauscht sich über philosophische Themen aus, die er auch von früher kennt. Und es gibt dann auch immer so surrealistische Rückblenden. Und er stellt sich dann quasi so den eigenen Fehlern, die er auch in der Vergangenheit gemacht hat. Also man könnte so von einem implodierenden Psychodrama sprechen, weil aus bleibt er immer sehr ruhig und sehr charmant. Also das, finde ich, ist wirklich ein ganz großartiger Film. Und spannungsgeladener Psychotrip ist dann wieder der Thriller Nur die Sonne war Zeuge mit einem unfassbar schönen Alain Delon als Ripley. Und der ist so etwas wie ein Chamäleon. Der kann sich immer seiner Umgebung anpassen, aber er weiß eigentlich, dass er nicht zu den Jet-Set-Kreisen seines Freundes Philipp gehört. Und deshalb möchte er an dessen Stelle treten und schreibt gemeine Briefe an dessen Freundin, um sie dann zu trösten.
Entschuldigen Sie, aber Sie sind die einzige Verbindung zwischen Philipp und mir. Wenn Sie ihn aus den Augen verlieren, weiß ich nicht, was ich tue.
Bitte regen Sie sich nicht auf.
Unsere Geschichten müssen Sie schrecklich langweilen. Kennen Sie Neapel? Ich zeige Ihnen die Altstadt. Das wird Ihnen sicher Spaß machen. Und dann gehen wir zusammen zur American Express und lösen den Scheck ein.
Ja, also wir flanieren durch Neapel, gehen auf Segelturns an der italienischen Küste und sehen Ripley dabei zu, wie er ein Doppelleben führt. Und trotz der Äußerlichkeiten, die er sich jetzt auf einmal leisten kann, bleibt er so letztlich eine eigene Leerstelle in seinem Leben.
Also soweit dann die Reisen, naja, so über Seelentrips, Reisen in die Psyche. Dann gibt's doch aber sicher auch Filme, die eine Landschaft oder Städte erkunden. Was haben die Filme denn für, ja, Schauwerte, Sehenswürdigkeiten, Attraktionen zu bieten?
Ja, da würde ich ja die beiden deutschen Filme einfach mal empfehlen. Die kommen beide auch aus dem Jahr 1976 und Wim Wenders bezeichnet sich ja selbst immer als Lebensreisenden. Und er hat ja auch schon, bevor er in die USA ausgewandert ist, Roadmovies gedreht. Und eins davon ist eben Im Lauf der Zeit. Da geht es ja auch um zwei Männer, die in einem umgebauten Möbelwagen durch Deutschland fahren. Und meistens fahren sie so entlang der deutsch-deutschen Grenze. Und das ist auf einmal ein Dokument, wenn man das heute sieht. Wie sah da mal Deutschland aus? Auf einmal ist das ja alles so die Ostdeutschland, das ist so Geschichte und das hat dann schon so seine ganz eigene Schauwert und die beiden suchen dann auch noch ihre Familien auf. Also es geht auch um deutsche Biografien und dann gibt es noch Nordsee ist Mordsee von Haag Baurum und der erinnert so ein bisschen so ja in seiner Ungebundenheit von seinen jugendlichen Protagonisten an Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Da geht es um zwei Jungs aus Hamburg-Wilhelmsburg. Die machen dann immer so kapern Segelboote, hören dazu Udo Lindenberg. Ja, sie entkommen ihren prekären Lebensumständen. Ja, und irgendwann werden sie vielleicht doch wieder eingeholt von ihren Lebensumständen.
Ja, und welches sind die exotischen Orte, an denen uns die Filme mitnehmen? So vielleicht auch die extremsten Fortbewegungsmittel?
Ja, da können wir ja mal mit dem kuriosesten Fortbewegungsmittel anfangen und hören in den Anfang von David Lynch A Straight Story rein.
Teufel nochmal, das ist Irwin und er fährt auf seinem Rasenmäher.
Was soll denn das werden, wenn es fertig ist?
Das Ding wird dir noch unterm Hintern explodieren, Irwin.
Ja, 3000 Meilen will Alvin mit seinem Traktor zurückfahren. Er will seinen Bruder besuchen, der einen Schlaganfall hatte. Die beiden hatten Krach. Und eigentlich kennen wir ja doch bei David Lynch, wenn er Amerika zeigt, ist es immer so hyperrealistisch, weiße Vorgärten und man ahnt das Grauen, die Gewalt dahinter. Und hier ist es auf einmal ein sehr freundliches Amerika, hilfsbereite Menschen. Das spielt in dem mittleren Westen. Also ich finde die USA da schon auch ziemlich exotisch. Und exotisch ist vielleicht auch Brasilien in den 1960er Jahren gegeben. Und das ist dann so ein richtiger Kinospaß-Abenteuer in Rio von Philipp Broca mit Jean-Paul Belmondo, der dort seine Freundin sucht. Das ist so ein toller Abenteuerfilm. Übrigens war es das Vorbild für Indiana Jones. Ja, und die Copacabana sieht super aus. Es geht ab in die Regenwälder. Und auch Brasilia wird gerade gebaut. Also das ist noch so eine Einöde. Wir sehen die Hochhausskelette. Da gibt es dann tolle Stunts mit Jean-Paul Belmondo, der die damals auch schon alle selbst gemacht hat, nicht nur Tom Cruise. Und auch ein rosa Auto mit grünen Sternen spielt eine Rolle.
Also zahlreiche Empfehlungen von Anke Lewicke. All das zu finden ab dem 20. Juli bei der Online-Plattform La Cinéthèque. Da können Sie auf Reisen gehen. Gutes Ankommen. Es sind einige Filme in diesem Kinosommer, die bisher hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind. Vor allem Superheldenfilme wie The Flash oder Abenteuerfilme wie Indiana Jones. Einer kann und soll den Sommer noch retten, Tom Cruise. Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1 ist seit Donnerstag im Kino und besticht vor allem durch die spektakulären Action-Szenen. Anna Wollner hat den Film gesehen und mit Regisseur Christopher McQuarrie über die Action des Films gesprochen.
Es ist noch nicht mal die längste Szene im Film, noch nicht mal das große Finale. Und doch ist es ein Moment, in dem einem in Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1 kurz der Atem stockt. Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt nimmt mit einem Motocross-Motorrad Anlauf, fährt eine Klippe hoch, springt mit dem fahrenden Motorrad zwischen den Beinen über den Abgrund, stößt das Vehikel weg, segelt mit ausgebreiteten Armen in die Tiefe, unter ihm Felsen, Bäume und ein Fluss. Es ist ein Moment, für den Tom Cruise nicht nur monatelang, sondern jahrelang trainiert hat. Denn alles an dieser Szene ist echt, also fast alles. Lediglich die Klippe wurde skischanzenähnlich über Wochen in die norwegischen Berge gebaut. Tom Cruise hat sich, nach eigenen Angaben, mit dieser Szene einen Kindheitstraum erfüllt, hat ein Jahr lang eine Grundausbildung im Fallschirmspringen gemacht, Skydive-Training bis zur perfekten Schirmbeherrschung, hat über 500 Trainingssprünge absolviert, 30 am Tag, 13.000 Motocross-Sprünge, um überhaupt diese Szene drehen zu können. Das Motto des Teams: sei nicht vorsichtig, sei vorbereitet.
John and I are jumping out of the helicopter. He's gonna chase me. That's what we say to each other. Don't be careful, be confident. Be confident.
Tom Cruise ist Perfektionist. Nicht nur die Stuntbedingungen, sondern auch das Wetter musste stimmen. Diesig, aber nicht nebelig musste es sein, damit es im Film möglichst gut aussieht. Gedreht wurde die Szene am ersten Drehtag, um bei einem potenziellen Tod von Cruise die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten. Die Schwierigkeit über den Stunt selbst hinaus? Das Motorrad hat kein Tacho. Die perfekte Geschwindigkeit für den Absprung musste Cruise nach Gehör und Gefühl erfahren. Die Kameradrohnen durften Cruise nicht im Weg sein, mussten aber nah genug an ihm dran sein, um ihn von vorne filmen zu können. So sollte beim Publikum der nötige Nervenkitzel entstehen, ein Gefühl der Nähe, denn das Flattern seiner Gesichtshaut durch die Geschwindigkeit im freien Fall ist echt eine kleine erste Idee für den Film mit großer Wirkung, so Regisseur Christopher McQuarrie im Interview.
Wir gehen Schritt für Schritt. Wenn Tom und ich über die Action-Szenen sprechen, ist das oft wie ein Kieselstein, der einen Berg runterrollt und am Ende zu einer Lawine wird. Wir fangen mit einer kleinen Idee an und entwickeln die weiter. In diesem Fall war unsere kleine Idee, ein Motorrad eine Klippe runterzufahren.
Es geht nämlich auch noch größer, vor allem länger als diese Szene, die im fertigen Film kaum ein paar Minuten dauert. Regisseur McQuarrie und sein Hauptdarsteller und Produzent Tom Cruise versuchen, den Puls des Publikums oben zu halten und wissen genau, wie sie das schaffen.
In fact, a lot of times Tom and I are asked, how did you do it? And our answer is, without being glib, we did it.
Tom und ich werden oft danach gefragt, wie wir Sachen gemacht haben. Und unsere Antwort ist immer die gleiche. Wir haben es einfach gemacht. Egal, ob es ein Sprung aus einem Flugzeug ist, wir ihn an die Seite eines startenden Flugzeugs hängen oder eben ein Motorrad eine Klippe runterfährt. Natürlich gibt es digitale Elemente. Crewmitglieder werden entfernt, Kabel, an denen die Kamera hängt. Uns geht es um die Erfahrung für die Zuschauer. Wir wollen, dass das, was die Aufmerksamkeit beim Gucken erregt, wirklich passiert. Wir sind also wirklich auf einem fahrenden Zug mit gefahren und haben ihn absichtlich eine kaputte Brücke runterstürzen lassen. Wir wollten damit einen bestimmten Effekt erzielen.
Eine Action-Szene als Setpiece auf einem Zug gab es im ersten Mission Impossible-Film 1996 schon einmal. Diese hier stellt die allerdings in den Schatten. Eigentlich wollten sie eine historische Brücke in Polen für die Szene sprengen, aber das untersagten die polnischen Behörden. Das Team wich nach Norwegen und England aus, hat monatelang einen Zug originalgetreu nachgebaut, der auf echten Schienen fuhr, und hat ihn schließlich eine Brücke runterstürzen lassen. Waggon für Waggon mit Tom Cruise und Hayley Atwell drin. Auch hier möglichst wenig computergenerierte Spezialeffekte.
Everything has its place, everything has its application.
Alles hat seine Berechtigung. Es hängt immer von der Realität ab, die man versucht zu erschaffen. Oder in vielen Fällen ja auch die Unrealität, die man versucht zu erschaffen. Spielt der Film in der echten Welt oder ist es ein fantastischer Ansatz? Für mich ist Mission Impossible fest in unserer Welt verankert. Aber es ist doch gut, dass es diese Vielfalt gibt.
Eine Vielfalt, die mit Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1 eine Ausnahmeerscheinung im diesjährigen Blockbuster-Kino geworden ist und die neugierig darauf macht, wie Tom Cruise sich im letzten Film des Franchise im kommenden Jahr selbst noch toppen will.
Anna Wollner über die Cruise Mania Mission Impossible 7 Dead Reckoning Teil 1. Das ist der Film, der seit Donnerstag bei uns im Kino ist. Der Film Running Against the Wind war 2020 offizieller äthiopischer Beitrag für den Oscar in der Kategorie Bester internationaler Film. Und das Ungewöhnliche dabei ist, der Film stammt von einem Deutschen, von Jan-Philipp Weil. In der Begründung des äthiopischen Kulturministeriums hieß es unter anderem, ich zitiere, Jan-Philipp Weil hat einen unbestreitbaren Beitrag zum äthiopischen Film geleistet. Er ist seit 2008 in verschiedene Teile des Landes gereist und hat das soziale Gefüge und die Lebensweise im Land studiert. Soweit also die Begründung des äthiopischen Kulturministeriums. Nun kommt Running Against the Wind bei uns ins Kino. Es ist die Geschichte zweier Freunde aus der Provinz in Äthiopien. Der eine wird ein erfolgreicher Langstreckenläufer, der andere will Fotograf werden, schlägt sich aber zu großen Teilen als Müllsammler und Mitglied einer Gang durch. Die beiden Männer begegnen sich schließlich nach vielen Jahren in Addis Abeba wieder. Und mehr erzählt uns jetzt der Drehbuchautor und Regisseur selber. Guten Tag, Jan-Philipp Weil.
Schönen guten Tag, Frau Burg.
Der Film geht los mit zwei Kindern, die einen Jeep entdecken, der ihnen entgegenkommt. Darin ein weißer Mann, ein Fotograf, wie sich herausstellt. Der macht ein Foto von den beiden Jungs. Und der eine von den beiden, Solomon, ist sehr beeindruckt von dem Bild. Ich habe gelesen, diese Geschichte, also dieses Treffen mit den beiden Jungs, hat durchaus autobiografische Wurzeln bei Ihnen?
Ja, absolut. Also der Film ist inspiriert von wahren Ereignissen. Der erste Moment ist eben die Tatsache, dass ein Fotograf die beiden Jungs, Solomon und Abdi, fotografiert. Und dann kurz darauf, dass in dem Dorf Ganda Abdi, wo die beiden Jungs herkommen, im Osten des Landes, im Erratal, ein Ort, der so weit fernab ist von westlicher Zivilisation, eine Schule errichtet wird. Und diese beiden Dinge sind so wirklich in meinem Leben passiert. Ich war 2005 das erste Mal in Äthiopien und in Ganda Abdi, in dem Dorf, und war dort der erste Mensch mit einer Digitalkamera und habe die ganzen Kids und Dorfbewohner fotografiert. Und anlehnend an diese Erfahrung habe ich die Idee für den Film und die Idee für die Geschichte gehabt, eben von zwei Jungs, die so viel Glück haben im Leben und so privilegiert sind, dass sie schon ganz früh wissen, was sie werden wollen. Und ja, der Auslöser ist eben, wie sie fotografiert werden und sich selber das erste Mal auf einem Bild sehen.
Sie haben gesagt, zwei Jungs, die Glück hatten und dass sie früh wissen, was sie wollen, ist interessant, weil sie zeigen dann Solomon im Film, als er älter ist. So viel Glück scheint er nicht zu haben, weil er eigentlich unter ärmlichsten Bedingungen in Addis Abeba lebt und als Müllsammler arbeitet. Ist das nicht dann auch doch die Geschichte der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Stadt und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen?
Ja, natürlich. Es geht um Lebensträume und darum, diese zu verwirklichen, unabhängig davon, wie schwierig die Umstände sind. So einen unkonventionellen Beruf wie den des Fotografens auszuüben, das geht natürlich so nicht in dem Dorf beziehungsweise auf dem Land. Und dafür muss man dann natürlich in die große Stadt. Auch das wieder so, ja, was sehr nah an mir dran ist. Ich bin ja auch aus meiner Heimatstadt Krefeld nach dem Abitur nach München, um hier zu studieren und Filmemacher zu werden. Und Solomon verlässt sein Dorf mit dem festen Glauben daran, Fotograf zu werden, und versucht sich dann in Addis Abeba durchzuschlagen, was natürlich extrem hart ist. Ne? Addis Abeba, 5 Millionen Metropole, ja, er ist einer der vielen, die dort ihr Glück versuchen.
Sie sagten, vieles können Sie nachvollziehen, von Krefeld nach München, klingt aber erstmal doch ein bisschen anders als der Weg von dem kleinen Dorf nach Addis Abeba. Was haben Sie getan, um die Geschichte dann auch so zu entwickeln, dass es nicht unbedingt in erster Linie die Geschichte eines weißen Deutschen ist, der eine Geschichte in Äthiopien erzählen möchte?
Genau, also ich war damals als 18-Jähriger eben das erste Mal in Äthiopien. Ich wurde eingeladen von Karl-Heinz Böhm, der mich an meiner Schule in Krefeld, wo ich geboren und aufgewachsen bin, besucht hat. Und nachdem ich über 23.500 Euro Spendengelder gesammelt hatte, gefragt hat, ob ich nicht nach Äthiopien kommen möchte, zusammen mit meinem Freund. Wir haben in der 8. Klasse angefangen, mit dem Ziel, eine Schule zu bauen in Äthiopien. Immer so kontinuierlich Würstchen und Waffeln verkauft in dem Gymnasium, wo wir zur Schule gegangen sind. Und ja, so war mehr oder minder plötzlich in der 11. Klasse all dieses viele Geld da. Und wir waren dann in Äthiopien und haben 7 der größten Projektgebiete gesehen. Und das hat also natürlich so mein ganzes Leben geprägt. Ja, und so hatte ich die Idee für diesen Film, weil ich bin sozusagen groß geworden und damit aufgewachsen, dass Äthiopien eins der ärmsten Länder der Welt ist, und war dann in Äthiopien als 18-Jähriger und habe von dieser ganzen Armut, die natürlich auf der einen Seite so augenscheinlich ist, aber trotzdem habe ich all diesen Reichtum gesehen, ja, den kulturellen Reichtum, den sozialen Reichtum, und habe so eine Wut bekommen, dass das Bild von Äthiopien so medial verzerrt ist. Und aus dieser Wut heraus habe ich dann mir zum Ziel gesetzt, einen Film zu machen, der Äthiopien zeigt, aber nicht in einem Dokumentarfilm, sondern eben mit einer fiktionalen Geschichte, die universell verständlich ist. Und so, also aus diesem Ansatz heraus bin ich nach Äthiopien. Ich wusste, ich brauche auf jeden Fall zwei Dinge, die sind ganz formaler Natur. Das eine ist mein Reisepass und das zweite ist die Sprache. Und so kam ich dann, also bin ich 2008, 2009 zum zweiten Mal nach Äthiopien, habe das Drehbuch geschrieben, habe die Sprache gelernt, habe über Wochen und Monate mit semiprofessionellen Läufern und Profiläufern trainiert und interviewt. Ich habe über 6 Wochen in Addis Abeba auf der Straße verbracht mit einer Gruppe von Straßenkids und habe als Müllmann gearbeitet Und so habe ich eben ja, nach und nach alles gemacht, um den Film wirklich authentisch und realistisch erzählen zu können.
Die andere Figur, Abdi, beginnt eine Karriere als Läufer. Sie blenden dann auch eine Szene aus einer Marathonübertragung ein, in der Haile Gebrselassie gewinnt, der ja mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister ist, 26 Weltrekorde aufgestellt hat, Äthiopier ist. Er hat auch einen Cameo-Auftritt in ihrem Film. Wie schwierig war es denn, ihn zu bekommen und wie wichtig war es für Sie, dass er dabei ist?
Also Haile zu bekommen war eines der einfachsten Dinge auf dem Projekt. Alles beginnt mit dem Berlin-Marathon 2008. Der Tag, an dem Haile Gebrselassie nicht nur einfach einen Weltrekord aufstellt, sondern den Weltrekord als erster Mensch, einen Marathon in unter 2 Stunden und 4 Minuten zu laufen. Also volksfesttümliche Umstände in Äthiopien. Haile Gebrselassie, die äthiopische Lauflegende, absoluter Volksheld und Vorbild von Generationen mittlerweile. Und das bekommt der junge Abdi mit als 9-Jähriger und hat dann das Ziel bzw. den Lebenstraum, eines Tages auch Läufer zu werden, wie sein großes Vorbild, die äthiopische Lauflegende Haile Gebrselassie. So, und so ist das.
Sie haben auch gesagt, dass es Ihnen ja wichtig war, einzutauchen und Äthiopien darzustellen. Ich fand da nur interessant, dass Sie die Figur dieses weißen Fotografen auch durch den Film ziehen. Er ist derjenige, der vor allem dann Solomon hilft, als der in Not ist. Nun könnte ich mir vorstellen, dass einige vielleicht damit auch Schwierigkeiten haben, diese Figur des ja, weißen Retters sich so anzuschauen. Haben Sie darüber nachgedacht oder gab es diese Kritik jemals?
Ja, also die Kritik gab es noch nie, was Zeichen dessen ist, dass eben es wirklich nicht der weiße Retter ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Rolle von Paul bzw. Paul Reeb, dem Fotografen, ist ja wirklich die des Anti-Heroes. Also Paul Reeb ist ja der, der Hilfe braucht. Also er ist der gestrandete Charakter, der mehr Hilfe braucht als Solomon und Abdi selber. Und es freut mich sehr, dass das so angekommen ist.
Nun war Äthiopien in den letzten Jahren leider ja auch politisch wieder viel in den Medien. Seit 2020 gab es im Norden des Landes Krieg zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Im letzten Jahr gab es dann Friedensverhandlungen. Auch die humanitäre Hilfe wurde wieder aufgenommen. Sie haben viel Kontakt nach Äthiopien. Wie stellt sich denn gerade die politische Situation dar?
Also das ist, in Äthiopien ist Frieden. Und ich war selber zu Kriegszeiten 2021 über 6 Monate in Äthiopien und wir haben dort produziert, unter anderem für Ein Herz für Kinder. Und es war natürlich eine angespannte Lage und natürlich ist das Land an diversen Stellen vom Krieg gebeutelt. Aber die positive Nachricht ist, dass es keinen Krieg mehr gibt und ich freue mich so sehr, dass es jetzt endlich weitergeht in Äthiopien und ich bin allerbester Dinge, dass es positiv vorangeht.
Jan-Philipp Weil über die Situation in Äthiopien und seinen Film Running Against the Wind. Der kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Schon vor dem Schauspielstreik in Hollywood hat die deutsche Filmbranche um neuen Content gebangt. Anfang des Monats hat der Sender Sky bekannt gegeben, dass er in Zukunft keine fiktionalen Stoffe mehr produziert. Nun ist die Frage, wer als nächstes nachziehen wird. Dabei braucht man nicht unbedingt viel Geld, um eine gute Serie zu produzieren. Manchmal reicht schon eine originelle Idee oder ein bekannter Filmstar. Simone Schlosser hat sich durch die Welt der Serien gegraben und das sind ihre Serientipps.
Es gab mal eine Zeit, noch nicht lange her, da haben Serien Stars gemacht. Heute ist es genau umgekehrt. Heute machen Stars Serien. Und zwar nicht zu knapp. Nicole Kidman, Julia Roberts, selbst Werner Herzog und Harrison Ford haben Verträge mit Streamern.
I would like to see the baby.
Und dann ist da noch Idris Elba, auf den einfach beides zutrifft. Bekannt wurde er einst als Drogendealer in David Simons wegweisender Polizeisaga The Wire. Mittlerweile gilt er als einer der Top-Kandidaten für die Rolle des neuen James Bond.
The name's Bond. James Bond.
Einzig, er will den Job nicht, wie er gerade wieder bestätigt hat. Stattdessen nun also eine neue Serie, Hijack, die ohne ihn wohl nur halb so gut wäre. Idris Elba spielt Sam Nelson, Passagier in einem britischen Flugzeug, das auf dem Weg von Dubai nach London gekidnappt wird.
Bleib verdammt nochmal sitzen!
Und auf den Boden, na los!
Operation hat begonnen.
Telefone, Tablet.
Wir haben das Flugzeug unter Kontrolle.
Soweit, so Thriller. Alles irgendwie schon mal da gewesen. Das Besondere ist aber nun dieser Sam Nelson. Denn anders als für das Genre üblich, ist er kein Agent oder Polizist, sondern ein Verhandlungsprofi. Und zwar der Beste, wie seine Ex-Frau sagt. Er ist derjenige, der die Deals klar macht. Und so versucht er auch jetzt, ganz auf der Höhe der Zeit, die Situation durch Gespräche zu lösen.
Tun Sie es nicht, hören Sie mir zu, okay? Es sitzen gut 200 Menschen in diesem Flugzeug. Und die meisten werden genau das tun, was Sie sagen.
Da hast du recht.
Ja, aber seien wir ehrlich, es werden auch manche dabei sein, die Ihnen Probleme machen wollen.
Hinsetzen.
Also sag ich Ihnen, was ich tun werde. Ich werde Ihnen helfen.
Damit beginnen die 7 Stunden Flug, die exakt der Länge der Serie entsprechen. Im Grunde also genau wie damals bei 24 und Kiefer Sutherland als Agent Jack Bauer, der immer genau 24 Stunden Zeit hatte, um wahlweise den Präsidenten zu retten, eine Atombombe zu stoppen oder internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Alles in Echtzeit. Ganz so bedrohlich wird es diesmal nicht. Spannend ist die Serie trotzdem, was weniger an dem Zeitdruck liegt als an den vielen unerwarteten Wendungen. Sollte jemand vor lauter Comfort-Binge vergessen haben, was ein Cliffhanger ist, diese Serie ist voll davon. Selbst am Ende der vorletzten Folge, als im Grunde alles gelaufen scheint, passiert nochmal etwas derart Unerwartetes, dass selbst Sam Nelson ins Schwitzen kommt. Und das soll etwas heißen.
Ich will schreien. In des Vaterlands Fresse schreien und spucken. Doch drückt die dumme Sau mir die Kehle zu und raus kommt nur ein Pieps.
Eine Woche kann verdammt lang sein, wenn man auf eine neue Folge wartet. Aber dafür gibt es Serien wie diese hier, Haus Kummerfeld. Die macht zwar auch ordentlich Puls, immerhin geht es um das Patriarchat, ist aber kein Thriller, sondern ein Kostümdrama. Aber eins, wie sie gerade angesagt sind, das in der Vergangenheit spielt, aber Themen verhandelt, die aktuell den Diskurs bestimmen. In diesem Fall wie so oft, aber längst nicht oft genug, die weibliche Selbstbestimmung.
Piep.
Hauptfigur ist Luise von Kummerfeld. Eine Baroness zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs, die nur einen Wunsch hat, sie möchte Schriftstellerin werden. Doch dann stirbt ihr Vater und ihr Bruder bekommt die Vormundschaft. Der wiederum möchte sie vor allem schnell verheiraten. Und so schließen die beiden einen Pakt. Ein Mutprobenspiel soll entscheiden. Der Einsatz ist Luises Freiheit.
Übrigens, damals auf der Offiziersschule habe ich nicht nur sehr viel über Zucht und Ordnung gelernt, sondern auch über Demütigung.
Ich habe Marquis de Sade gelesen. Da habe ich auch einiges gelernt.
Und auch wir lernen dazu, nämlich wie deutsche Serien auch sein können. Nicht auf das Budget kommt es an, sondern auf die Einfälle. Haus Kummerfeld ist eine Mischung aus Jackass, Sissy und Woke Twitter im besten Sinne. Dazu schnelle Schnitte, Splitscreens und Popmusik. Und natürlich die Poesie von Luise von Kummerfeld, die angelehnt ist an Autorinnen wie Luise Büchner, Else Lasker-Schüler und Hedwig Dumm.
Ich habe so viel Tee in meinem Leben getrunken, dass ich selbst zum Tee geworden bin. Ich bin ein Haufen zerlegter Blattknospen, der ständig mit heißem Wasser übergossen wird.
Übrigens, das Drehbuch stammt von einer Autorin selbst, Cecilia Joyce Rösky. Die hat in Leipzig studiert und Anfang des Jahres ihr Debüt veröffentlicht, Pussy. Der Titel ist Programm.
Simone Schlosser mit einem Blick auf 2 aktuelle Serien. Der Thriller Hijack ist zu sehen beim Streamingdienst Apple TV Plus und die Serie Haus Kummerfeld gibt es in der Arte Mediathek. Das war's mit Vollbild. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.